Gut, ich sage zwar, wie schon erwähnt, eine sehr gute Zeit der Anbetung, in der wir jetzt gestanden haben in seiner Gegenwart. Und wir hatten ja letzte Woche auch über das Thema angefangen zu sprechen, dass wir Könige und Priester sind, die Gott Opfer darbringen auf dem Rauchopferaltar. Und dazu gehört auch dieses Opfer der Anbetung und des Lobpreises. Da komme ich dann nochmal näher drauf zu sprechen. Aber ich möchte erstmal am Anfang nochmal anknüpfen an dem, was ich letzte Woche am Anfang euch versucht habe zu erklären im Zusammenhang mit dem Posaunenfest und mit dieser Stelle aus 1. Korinther 15, 43, wo Paulus dort sagt, dass beim Schall der letzten Posaune die Toten auferstehen und wir, die wir am Leben sind, verwandelt werden und gemeinsam mit den auferstandenen Toten in den Himmel entrückt werden zu Jesus. Und dass diese letzte Posaune oder das letzte Schofar, was Paulus dort anspricht, eigentlich für jeden Juden damals ein klares Verständnis gab, was das bedeutet im Zusammenhang mit dem Posaunenfest und dass es nichts damit zu tun hat mit den 7 Posaunen aus der Offenbarung. Sondern dass die Juden eigentlich nur 2 Posaunen Gottes kannten, das erste auf dem Berg Horeb und das zweite, wenn der Messias zurückkehrt zur Auferstehung der Toten. Ja. Da gibt's, ich jetzt wieder an dem Leitertreffen hat man auch wieder Diskussionen in diese Richtung. Ja, das ist, wir sind typisch deutsch. Wenn wir von der letzten Posaune lesen, dann gehen wir in die Offenbarung, zählen bis 7 und das ist es, und dann ist die Entrückung, kommt die Gemeinde. Aber wie gesagt, bei manchen Dingen fehlt uns einfach dieser jüdische Hintergrund, um dort diese Dinge zu verstehen. Dann habe ich diese Woche noch eine andere Botschaft von einem Bruder bekommen, was ich eigentlich sehr gut finde, was in diese ganze Thematik reinpasst und was auch geistlich auch Sinn macht. Man soll ja die Dinge prüfen, was dort weitergegeben wurde. Und ich gebe euch bloß mal ein paar Stichpunkte daraus weiter, weil ich denke, das spricht genau in unsere Zeit. Und das war ein Bruder, und der hat 2014 eine Erfahrung gemacht in der Nacht. Ein ganz normaler Christ, und hat einen Mitarbeiter in der Gemeinde, und er ist in der Nacht geweckt worden, und dann stand Jesus neben seinem Bett, und Jesus war mit ihm in der restlichen Nacht dann unterwegs und hat ihm verschiedene Dinge gezeigt. Und es klang sehr nüchtern und sehr vertrauenswürdig, was er dort gesagt hat. Stimmt auch mit vielen Schriftstellen überein und mit vielem, was ich bisher schon gehört habe, was Menschen gesehen oder gehört haben, was jetzt aber jetzt auch speziell für unsere Zeit zutrifft, ja, in der wir jetzt leben. Und er hat es 2014 erlebt und hat aber noch keine Erlaubnis bekommen, darüber zu sprechen. Und jetzt hat der Herr zu ihm gesagt, jetzt ist die Zeit reif, diese Dinge mal weiterzugeben. Und ihm ging es ähnlich wie Paulus im 2. Korintherbrief, wo er sagt, ich weiß nicht, ob ich im Leib war oder außerhalb des Leibes. Und Paulus war ja im dritten Himmel entrückt und sah doch Dinge und hat Dinge gehört. Und dieser Bruder war mit Jesus unterwegs und Jesus hat ihn immer an seiner rechten Hand festgehalten und ist mit ihm in verschiedene Stationen in die Zukunft gegangen und hat ihm Dinge gezeigt, auch was seine Stadt betrifft und so weiter. Und ich nehme jetzt bloß ein paar verschiedene Dinge raus, die jetzt auch auf uns zutreffen. Und das Erste, was Jesus ihm gezeigt hat, war eine Stadt. Und dann kommt eine Frau, total hysterisch, total verwirrt, auf ihn drauf zugerannt. Und er sagt, was ist denn mit dir los? Und hat sie zu ihm gesagt, hast du es denn nicht mitgekriegt? Die Aliens sind gekommen und haben alle Christen weggeholt und entführt. Also das ist ja diese, was ich schon mal gesagt habe, was der Satan bereitet die Welt darauf vor, wenn die Entrückung stattfindet, um eine Erklärung zu finden, dass es die Aliens sind, die die Menschen dann entführt haben. Das war das Erste. Und dann sah er diese Stadt, die voller Feuer war, ist Feuer vom Himmel gefallen und Gerichtsfeuer, wie wir es dann auch bei der ersten Posaune in der Offenbarung dann auch wiederfinden. Und im 2. Thessalonicher 1 steht dasselbe beschrieben. Wenn Jesus kommt, sich mit seiner Braut zu vereinigen, 2. Thessalonicher 1. Kapitel, dann, dass er mit Feuer kommt, diejenigen errettet, die zu ihm gehören, aber dann mit dem Feuer des Gerichts, die dem Evangelium widerstanden haben. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, dass diese letzte Posaune, die Paulus beschreibt, oder das letzte, zweite Schofar, immer ein jüdisches Verständnis hatte, dass damit die Toten auferstehen, die Gerechten, und dass dadurch, wenn Gott selbst diese Posaune bläst, die letzten 7 Jahre eingeläutet werden. Und Paulus sagt dasselbe in 1. Thessalonicher 4, Vers 12 bis 17. Dort geht es um die Entrückung. Ich wiederhole bloß manche Dinge nochmal. Wir brauchen dieses Verständnis. Und mich verdrießt es nicht, wenn ich öfters drüber rede. Weil wir leben in einer Zeit, dass wir uns dieser Dinge bewusst werden müssen, was das Wort beschreibt, damit wir in dieser Offenbarung auch gehen. Und dort sagt Paulus genauso, wenn der Befehl Gottes ergeht, der Erzengel seine Stimme erschallen lässt und die Posaune Gottes vom Himmel erschallt, dann wird Jesus in den Wolken zurückkehren und die bereits Gestorbenen sind mit ihm führen, dann werden sie auferstehen und die auf der Erde sich befinden, werden verwandelt und gemeinsam mit ihm in die Wolken entrückt werden. Das ist der Moment, wo kein Auge ihn sehen wird, weil er in den Wolken verborgen ist. Und wir werden zu ihm entrückt werden. Und jetzt kannst du vielleicht mal das Bild einwerfen, damit man mal eine Vorstellung hat. Hat das mal jemand gezeichnet oder ein Bild davon gemacht, wie das aussehen kann? Genau, und ihr seht ein Stück von der Erdkugel und die vielen hellen Lichter, das sind alles die Gläubigen, die vorbereitet sind. Das sind die klugen Jungfrauen, die Brautgemeinde, die ihn liebt. Und dann seht ihr das, wie diese Menschen, diese Hellen zu Jesus, der dort oben in den Wolken erscheint. Es ist einfach eine Illustration dieser Bibelstelle, wo sie zu ihm entrückt werden. Und Jesus ist ja das Haupt seiner Gemeinde und der Leib sind wir, ja. 1. Korinther, das ist auch mal ein Thema, näher darüber zu sprechen. Wir sind sein Leib hier auf dieser Erde, er ist das Haupt. Jetzt kommt er zurück als Bräutigam und er wird mit seiner Braut vereinigt. Ja? Eine Ehe, eine Hochzeit bedeutet ja, dass Frau und Mann ein Fleisch werden, zu einer untrennbaren Einheit miteinander verbunden werden. Und das geschieht bei der Entrückung, wenn wir mit dem Haupt verbunden werden. Das heißt, der ganze Leib Jesu, der sich jetzt weltweit auf dieser Erde befindet, als Lichtpunkte inmitten der Finsternis. Das hat Jesus diesem Bruder übrigens auch gezeigt und hat ganz viele helle Lichter in China gesehen. Und Jesus hat gesagt, das ist meine Untergrundgemeinde, die teilweise mit Gefängnisstrafen und mit ihrem Leben meine Nachfolge bewahrt. Auch in muslimischen Ländern. Und Jesus war berührt von der Hingabe dieser Heiligen. Also es sind lauter solche Lichtpunkte. Und dann werden wir, die Auferstandenen und die Lebenden, Verwandelten, mit Jesus vereinigt. Das Haupt und wir, der Leib, kommen zusammen. Das heißt, diese ganzen einzelnen Lichter stellen dann den Leib Jesu dar. Und dann gemeinsam geht es dann in den dritten Himmel, ins himmlische Jerusalem. Und dann geht es weiter, der Richterstuhl Christi und dann die Hochzeit des Lammes. Und es war immer auch jüdisches Verständnis, dass die Hochzeit, eine jüdische Hochzeit, immer 7 Tage dauerte und dass die Gemeinde die Hochzeit mit Jesus für einen Tag, ein Jahr im Himmel feiert, nämlich die 7 Jahre, während auf dieser Erde entsprechende Dinge passieren. Und ich habe euch das schon mehrmals gesagt, und das ist auch jüdisches Verständnis seit Hunderten von Jahren vor Christus, dass es 3 Kategorien von Menschen gibt, dass Gott in der letzten Zeit mit 3 Kategorien von Menschen unterschiedlich umgeht, also in den letzten 7 Jahren. Und die erste Kategorie sind diejenigen, die bereit sind, wenn Jesus kommt. Seine Brautgemeinde, die alles zurückgelassen hat, die sich voll und ganz auf ihn ausrichtet, die bereit ist, wenn er kommt. Das ist die erste Kategorie. Die ist dann weg. Die zweite Kategorie sind die, die zurückgeblieben sind und auch alle Juden, die noch nicht an Jeschua glauben, den Messias, aber die ein gottesfürchtiges Leben führen, die werden bewahrt. Und ein Teil von denen, die schreibt Jeremia in Kapitel 30, Vers 7, gehen durch die Bedrängnis Jakobs hindurch. Und die Juden werden dort geprüft. Es steht auch in Saraja 13, dass 1/3 der Juden das überlebt. Und wenn du Matthäus 24, ich setze mal ein paar solche Punkte. Und wenn du Matthäus 24 liest und dort Jesus diese große Bedrängnis erwähnt, es wird eine große Bedrängnis auf dieser Erde sein, wie es noch nie zuvor gegeben hat. nachdem das Standbild aufgerichtet wird im Tempel, nämlich dass Antichrist sich in den Tempel setzt, wird es 42 Monate eine große Bedrängnis geben, wie es noch nie auf dieser Erde geschehen ist. Ja? Und um der Auserwählten willen wird das Ganze verkürzt. Das sind es nämlich bloß 3,5 Jahre. Das ist eine exakte Aussage aus Daniel 12. Und du kannst die Endzeitreden von Jesus, auch die Offenbarung, nicht verstehen, wenn du die alttestamentlichen Propheten nicht kennst. Das ist eine exakte Aussage aus Daniel 12. Und dort kann man mal reingehen. Dort steht geschrieben, Daniel 12. Übrigens hat Jesus mehrere Sachen aus Daniel erwähnt in seiner Endzeitrede. Matthäus 24 erwähnt er sogar, wenn ihr das Gräuelbild der Verwüstung stehen seht, an einer Stelle, wo es nicht stehen soll, wie es der Prophet Daniel beschreibt. Wer es liest, der merke auf. Aber jetzt nochmal zu dieser Bedrängnis. Und hier steht im Kapitel 12, ab Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, davor sind Aussagen, was den Antichrist uns ja auch Israel dann einnimmt, ist das deutlich beschrieben. Und dann sagt Daniel, beziehungsweise der Engel Gabriel zu Daniel, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Das heißt, jede Gemeinde hat einen Engel Gottes, jede Stadt hat einen Engel Gottes, jede Nation hat einen Engel Gottes. Und Israel ist das auserwählte Volk Gottes und wird es immer bleiben. Das sind die Auserwählten von Anfang an. Und wir sind in dieses auserwählte Bundesvolk hineingekommen aus den Nationen. Aber die Auserwählung Israels gereut Gott nicht, sie bleibt bestehen. So, und Israel hat einen besonderen Engel von Gott gesandt bekommen, der über dieses Volk wacht. Und das ist Michael. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der im Buch des Lebens geschrieben steht. Und dann wird sogar die Auferstehung beschrieben im Vers 2. So, das heißt, dass diese Drangsal speziell auch über die Nation, aber speziell auch für Israel sein wird. Und Daniel ist bewegt von dieser Botschaft und dann fragt er den Engel, was wird denn das Ende sein? Wann das alles zu Ende geht. Was ist denn das Zeichen, wenn dieses gegenwärtige Zeitalter zu Ende geht? Was ist das? Und der Engel gibt Daniel eine ganz klare Aussage und er sagt dort im Vers 7, ich lese mal den zweiten Teil des Verses, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Und der Engel erwähnt hier wieder die 3,5 Jahre und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes vollendet sein wird. Das heißt, Israel, die Nation, die Juden werden nochmal durch eine Bedrängnis, wie es in Sacharja 13 steht, nochmal durchgehen. Sie werden geprüft, sie werden geläutert und es wird nochmal eine Art wie Holocaust geben, aber diesmal durch den Antichrist. Und wenn das zu Ende ist, die Zerschmetterung des heiligen Volkes, diese 3,5 Jahre, dann wird alles zu Ende gehen. Und dann erwähnt er nochmal eine genaue Zeitangabe im Vers 11. Und da sagt der Engel zu ihm, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt, der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es noch 1290 Tage. Also 1290 Tage sind 30 Tage mehr wie 3,5 Jahre. So, und hier gibt ja, das müssen wir ein bisschen wissen, damit wir die Endzeitreden von Jesus verstehen. Und Jesus erwähnt in Matthäus 24, wenn wir da mal reingehen, erwähnt er hier im Vers 15, Matthäus 24, spricht er genau das an, was Daniel hier von dem Engel gehört hat. Und das Gräuelbild der Verwüstung kommt dreimal in Daniel vor. Ich habe jetzt mal die letzte Stelle rausgenommen, weil dort eine Zeitangabe verbunden ist. Also Gott gibt einen ganz klaren Hinweis auf die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, die Entrückung, wenn er an die Wolken kommt für seine Braut, das kann sie, weiß keiner den Tag noch die Stunde. Und es ist was Unterschiedliches, als wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Aber wenn er sichtbar wiederkommt, sagt Gott von dem Tag an, also lasst uns Jesus, nicht meine Worte, lasst uns mal Jesus sprechen lassen. Vers 15, Matthäus 24. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, Jesus erwähnt diese Stelle, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge und so weiter und so fort. Und dann sagt der Vers 21, denn es wird eine große Drangsal sein, wie es von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, würde kein Fleisch gerettet, aber um der Auserwählten willen wird diese Zeit verkürzt. Seht ihr, das sind Aussagen aus dem Prophet Daniel, die Jesus hier bloß wiederholt. Weil Jesus ist ja das lebendige Wort Gottes. Und das, die Worte, die Prophetien des Alten Testamentes sind auch Jesus. Ja, er hat das ja eingegeben und er ist das lebendige Wort und er wiederholt praktisch diese Dinge der alttestamentischen Propheten. Und er sagt hier ganz klar und deutlich, von welchem Ereignis an man die Tage zählen kann, wo er zurückkommt, um die Erde zu richten, das Herr des Antichristen zu vernichten auf dem Berg Zion und sein Reich aufzurichten. Und er sagt das Zeichen, weil die Jünger fragen ja vorher, im Vers 24, sag uns, wann wird es geschehen, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft, also der Sichtbaren, und der Ende des Endes der Weltzeit sein. Und Jesus gibt ihnen hundertprozentig den Hinweis. Er sagt, das Zeichen ist, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, dann merke auf. Das ist das Zeichen seiner Wiederkunft. Und wenn das auf dieser Erde geschieht, kannst du die Tage zählen. Aber nachdem, wie ich das verstehe, ist die Brautgemeinde dann nicht mehr da. Was ist das Gräuelbild der Verwüstung? Das ist das, was Paulus in 2. Thessalonicher schreibt, erwähnt genau dasselbe, wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt und sich ausgibt, als wäre er Gott. Er lässt sich als Gott anbeten. Dann ist dieses Schriftwort erfüllt, dass das Gräuelbild der Verwüstung, nämlich das Bild des Antichristen oder er selbst, sich im Tempel anbeten lässt. Und wenn das geschieht, sagt Jesus, sind es genau noch 1290 Tage. Ja. Was, damit man mal ein Verständnis hat und nicht durcheinander kommt mit der ganzen Sache. Ich will euch noch mal was weiteres, was der Hammer gezeigt hat, weil er spricht von diesen Dingen auch woanders. Jesus, dass du die Schriftstellen besser verstehen kannst, lasst uns mal einen Schritt weitergehen, weil das auch manchmal ungewiss ist, was ist damit gemeint. Und wenn die Drangsal jener Tage zu Ende geht, damit meint Jesus, wenn die letzten 3,5 Jahre, wenn das zu Ende geht, ab Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Das heißt, das erste Zeichen, wenn die letzten 3,5 Jahre beginnen, ist, wenn der Antichrist sich in den Tempel von Jerusalem setzt, der wieder gebaut wird, der Tempel, sich reinsetzt und sich selbst als Gott anbeten lässt. Am Anfang der 7 Jahre wird der Antichrist mit Israel einen Bund schließen, wird ihnen erlauben, den Tempel zu bauen und sie werden 3,5 Jahre wieder diese alttestamentlichen Opfer darbringen. Übrigens ist jetzt dieses Jahr das zweite Mal vor der Stadtmauer von Jerusalem wieder ein Tempel, ein Altar errichtet worden. Die haben ja auch so ein Lamm da geopfert im Feuer. Die haben schon die Priester wieder gekleidet und die sind voll drauf aus, das alles wieder durchzuführen. So, weil manche sagen, der dritte Tempel wird nicht definitiv wieder gebaut. Aber nicht für Gott, sondern das wird der Antichrist für sich nutzen. Und wenn er sich dann dort reinsetzt und selbst die Anbetung zieht, dann wird er anfangen, die Juden zu verfolgen. Und sie werden erkennen, dass sie den falschen Messias gefolgt sind. Aber 3,5 Jahre werden sie mit ihm gemeinsam gehen. Wie Jesus das schon vorausgesagt hat in Johannes 6, mich lehnt er ab, der ich im Namen Gottes komme. Wenn aber einer kommt, der an seinem eigenen Namen erscheint, dem werdet ihr folgen. Aber lasst uns mal hier, dann wird es eine Finsternis geben. Manche sagen 3 Tage lang, steht nicht hier. Es steht nur hier, wenn die Drangsal wird beendet durch eine Finsternis, Tag und Nacht. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns im Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter des Landes, Erde stimmt nicht so richtig, sondern alle Geschlechter des Landes, Israel, an die Brust schlagen. Das griechische Wort kann man auch als Land bezeichnen, nicht nur Land oder Erde, aber das passt auf das Land Israel. Werden sich an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels in großer Macht und Herrlichkeit. Das heißt, es wird am Ende dieser Drangsal wird es finster sein, wie Tag und Nacht. Und dann wird plötzlich am Himmel, meines Erachtens nach für alles sichtbar, das Zeichen des Menschensohns erscheinen. Das heißt noch nicht, dass Jesus runterkommt, wiederkommt, sondern es wird ein Zeichen des Menschensohns sein. Und da gibt es die unterschiedlichsten Auslegungen. Ich sage euch nochmal eins, diese Auslegung, dieses Präterismus, also das 70 nach Christus, das alles schon geschehen ist, was auch viele im charismatischen Raum jetzt immer mehr predigen, diese Dinge, dass alles 70 nach Christus geschehen ist, dass der Antichrist nicht kommt und wenn er kommt, dass wir die siegreiche Gemeinde sind, die alles dann unter die ganze Gesellschaft unter die Autorität bringt, diese Kingdom Now Theologie, das ist alles nicht mit dem Wort Gottes vereinbar. Ich warne davor. Es sind immer mehr auch, wie gesagt, namhafte Bewegungen wie Battle Red in Kalifornien, auch Ana Mendes und so. Dieses Buch Apokalypse, jetzt habe ich auf Englisch mal gelesen, das passt mit der Schrift nicht überein. Und die haben alle diese Denkweise, dass man das Wort Gottes nicht wortwörtlich nehmen kann, sondern nur allegorisch auslegen kann. Und ich habe da mehrere Diskussionen in letzter Zeit, es passt nicht. Ich warne davor, lest das nicht. Das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Und 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Ja, aber das bedeutet nicht, dass Jesus dort wiedergekommen ist und sein Reich aufgerichtet hat und den jüdischen alttestamentischen Opferdienst abgeschafft hat und dass von da an das tausendjährige Reich auf dieser Erde herrscht. Das ist diese Theologie, die sie verbreiten. Dass von 70 nach Christus wäre Jesus das Zeichen des Menschensohns schon 70 nach Christus geschehen. Jesus wäre da wiedergekommen, hätte seine Herrschaft in Jerusalem aufgerichtet und seitdem hätte er so seinen Thron, würde herrschen und regieren im Geist und wir würden seitdem im tausendjährigen Reich leben. Das ist keine neue Aussage, das hat schon Augustinus 350 oder 380 nach Christus hatte dieselbe Theologie und daraus ist dieser ganze Gottesstaat entstanden mit den Staatskirchen Konstantin und so weiter. Das gründet alles auf dieser Theologie, dass die Gemeinde jetzt die Israel abgelöst hat und herrscht und regiert. Also lasst euch nicht verwirren. Ich sage, lasst es weg. Das passt nicht. Der Herr hat mir erklärt, ich habe mal gefragt, Herr, was ist denn das Zeichen des Menschensohns? Von dem du hier sprichst, das ist ein Zeichen, was am Himmel erscheint. Und daraufhin steht hier, werden sich alle Geschlechter des Landes Israel an die Brust schlagen, wenn sie den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Aber sie werden sich an die Brust schlagen und Buße tun, wenn sie das Zeichen sehen. Und diese hier ist wiederum Israel gemeint. Hier sind die Juden gemeint. Das Land Israel, die 12 Stämme Israels, wenn sie das Zeichen des Messias sehen, werden sie Buße tun, sie an die Brust schlagen, ist ein Zeichen der Buße, der Umkehr. Und wisst ihr, was Jesus hier erwähnt? Exakt die Stelle aus Zacharja 13. Gehen wir rein, Zacharja 13. Weil die Schrift legt immer die Schrift aus. Und da kommt man auch nicht in Verwirrung. Zacharja 12. Nur der Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das Zeichen des Menschensohns. Die Juden werden sehen, den sie durchstochen haben. Das ist geschrieben in Zacharja 12. Das ist mehr hundert Jahre vor Christus. Hier wird schon beschrieben, dass sie ihren eigenen Messias durchstochen werden, also in die Seite mit dem Speer des römischen Soldaten. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, also das Zeichen des Menschen, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den erstgeborenen Sohn, werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man Leid trägt über den Erstgeborenen. Das ist die Stelle, die Jesus hier erwähnt, in Matthäus 24. Wenn die Bedrängnis zu Ende ist, dann als erstes wird das Zeichen des Menschensohns erscheinen. Und alle Juden, die dann noch das Ganze überlebt haben, werden Buße tun und werden auf der Stelle errettet werden. Zacharja 13, Matthäus 24. Jesus zitiert einen alttestamentlichen Prophet. Und dieselbe Passage findest du in Offenbarung 1, Vers 7. Und hier spricht der Engel zu Johannes in der Offenbarung auf Patmos, und er sagt hier genau dieselben Dinge. Siehe, er, also der Messias, Jesus, kommt mit den Wolken, und jedes, hier sagt er, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, da meint er das jüdische Volk, und sie werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter des Landes. Ja, Amen. Nicht Stämme der Erde, das stimmt nicht. Alle Geschlechter oder Stämme des Landes Israel. Weil nur die Juden haben ihn durchstochen. Die Nationen waren damals die Römer, aber durch die Hand der Römer haben die Juden praktisch ihren eigenen Messias durchstochen und gekreuzigt. Versteht ihr? Zacharja 13, Offenbarung 1, 7, genau das, was Jesus in Matthäus 24, Vers 30 beschreibt. Also muss es ein Zeichen am Himmel geben, was alle sehen, wo daraufhin die Juden Buße tun. Die anderen Menschen werden erschrecken. Aber die Juden werden erkennen, das ist unser Messias. Und da habe ich den Herrn vor einer ganzen Weile mal gefragt. Ich sagte, Herr, was ist das für Zeichen? Weil es gibt die kuriosesten Auslegungen. Wenn ich nochmal auf das Buch von Anna Mendes zurückkomme, sie beschreibt diese Schriftstelle, dass vor dem Fall Jerusalems durch Vespasian oder dann später durch seinen Sohn Titus, den römischen Feldherr. Kurz vorher, bevor Jerusalem gefallen ist, hat man Himmelserscheinungen gesehen. Und zwar wie Engel ich habe das alles recherchiert. Das steht in den Geschichtsbüchern von Josephus Flavius. Ich habe das alles mal durchstudiert. Das stimmt. Und Josephus Flavius war ein gefangener jüdischer Offizier, sich den Römern unterworfen hat und der dann an der Seite von Titus, dem Sohn des Cäsars Vespasian, immer die ganzen jüdischen Feldzüge mitgemacht hat. Es waren Augenzeuge. Und er berichtet von diesen Himmelserscheinungen. Wie ein großes Schwert über Jerusalem für alles sichtbar war, wie die Türen des Tempels in Jerusalem sich öffneten von allein und nach einer halben Stunde wieder schlossen, also wie die Herrlichkeit Gottes ist gegangen. Und dann hat man über der Stadt, kurz bevor die Römer die Stadt eingenommen haben, hat man so einen Ring gesehen von Engeln in solchen Streitwagen, ja? Also goldene Engel, goldene Streitwagen, die dann so über Jerusalem gezogen sind, so im Kreis. Das ist alles passiert und das hat aber alles diese Zerstörung angekündigt. Übrigens ist das genau das, was Jesus Matthäus 24 beginnt. Ihr werdet von Jerusalem, werdet ihr sehen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und das ist 70 nach Christus geschehen. Wortwörtlich, es gibt in Jerusalem keinen Stein mehr dieses Tempels. Es gibt nur von dem Tempel Umfassungsmauern gibt es noch einen Steinhaufen, die so wild übereinander geschüttet sind. Aber es gibt keinen Stein mehr, auf dem anderen geblieben ist. Also diese Prophetie von Jesus, dass der Tempel zerstört wird, hat sich buchstäblich erfüllt. Und was wir jetzt als Klagemauer kennen, wo wir auch schon waren, ne, Raffi und der Konrad und die Simone mit der Claudi dann bei den Damen und wir bei den Herren, diese Klagemauer, wo die Juden jetzt beten und so, das hat mit dem ursprünglichen Tempelkomplex überhaupt nichts zu tun. Das ist die äußere Umfassungsmauer gewesen des Tempelbezirks. Das ist nicht mal eine Tempelmauer gewesen, sondern nur die äußere Umfassungsmauer. Also es hat sich das Wort von Jesus buchstäblich erfüllt. Aber was ist jetzt das Zeichen des Menschensohns, worauf die Juden dann sich an die Brust schlagen und Buße tun? Das Lamm? Nee? Lass mal Jesus selber sprechen. Und der hat gesagt, guck mal, zwei Kapitel weiter erkläre ich das ganz genau. Und Kapitel 26, Matthäus 24, Vers 26. Kapitel 26, Vers 64. Ich blende dann mal ein, Vers 64. Kapitel 26. Und das ist das Ereignis, wo Jesus gefangen genommen wurde vor den Hohepriestern, dem Sanhedrin, den Ältesten in Jerusalem und den Juden. Und er musste sich dort verantworten. Und die Juden fragen ihn, oder der Hohepriester, im Vers 63, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus zu dem Hohepriester, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Im Kapitel 24, dann wird das Zeichen, Vers 30, des Menschensohns am Himmel erscheinen, alle Geschlechter des Landes werden sich auf die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Sagt Jesus dieselbe Aussage zu seinen Jüngern. Und hier im Vers 64, Kapitel 26, sagt Jesus dasselbe zu den Hohepriestern, zu den Ältesten und zu dem Israels und zu dem jüdischen Volk. Und er sagt Folgendes zu ihnen, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Du sagst es, ich bin der Sohn Gottes, aber ihr werdet mich nicht mehr sehen. Bis ihr den Menschensohn sitzen seht, zur Rechten der Allmacht in den Himmel, kommen auf den Wolken des Himmels. Und dieses Zeichen des Menschensohns, was Jesus hier im Kapitel 24 erwähnt, ist, dass die Juden am Himmel etwas sehen werden. Und was werden sie sehen? Das, was Jesus ja sagt, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Allmacht in den Himmeln. Das heißt, der Himmel wird geöffnet und die Juden bekommen, oder vielleicht auch den Rest der Menschheit, eine Sicht in den Himmel und sie werden den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten Gottes. Weil der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Und ihr werdet mich sehen, wie ich sitze zur Rechten Gottes. Und dann komme ich wieder mit den Wolken des Himmels. Nochmal ganz einfach, in einfachen Schritten. Jesus erwähnt das Standbild der Gräuelverwüstung im Tempel in Jerusalem. Wenn der Antichrist im Tempel sitzt, sich anbeten lässt, dann sagt er 1290 Tage. Diese 1290 Tage gehen zu Ende mit einer Finsternis. Und dann wird als erstes wird ein Zeichen am Himmel erscheinen. Und daraufhin werden die überlebenden Juden Buße tun. Und das Zeichen, was sie sehen werden, ist eine himmlische Sicht von Jesus als den Sohn Gottes zur Rechten Gottes. Das, was sie damals vor 2000 Jahren angekreidet haben und was der Grund war, warum sie ihn gekreuzigt haben. Werden sie sehen, dass die Wahrheit ist. Und erinnert ihr euch daran, Stephanus, der erste Märtyrer, als er gesteinigt wurde, Paulus war daneben, hat die Kleider gehalten, der hat ihn gesteinigt haben. Was geschah mit Stephanus? Er sah den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Nicht sitzen, sondern stehen. Das heißt, Jesus ist von seinem Thron aufgestanden als Ehrerbietung gegenüber seinem ersten Märtyrer, der den Glauben an den Messias Jesus Christus mit seinem Leben bezahlt. Als Ehrerbietung ist Jesus von seinem Thron aufgestanden. Und dann sagt er zu den Juden in seinen letzten Minuten, eigentlich war er schon geistlich weg. Er hat diese letzten Steine gar nicht mehr gemerkt. Er war schon im Geist und lasst uns das mal lesen, damit ihr wisst, das ist das Zeichen, dass die Juden ihn genauso sehen werden als Zeichen, wie der Stephanus ihn gesehen hat. Apostelgeschichte 7. Vers 55. Er aber, hier steht, voll des Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und dann hat das eine Auswirkung gehabt auf diesen religiösen Geist, diesen antichristisch-religiösen Geist, unter dem die Juden standen, damals und heute wieder. Sie haben sich die Ohren zugehalten, Gotteslästerung, und daraufhin haben sie ihn gesteinigt. Ja? Jesus hat gesagt, da ist der Sohn Gottes, wurde daraufhin gekreuzigt. Stephanus sagte, ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes. Darauf wurde er gesteinigt. Und so wie Stephanus den Himmel offen sah und Jesus zur Rechten Gottes stehen, aber nur Stephanus hat ihn gesehen, die anderen nicht. Genauso wird es geschehen, wenn die letzten 3,5 Jahre zu Ende gehen, am Ende der 1092 Tage, dann wird der Himmel sich öffnen und alle, zumindest alle Juden, werden das sehen, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, zur Rechten Gottes sitzt. Amen. Und dann sagt Jesus zu ihnen im Vers 26, und dann wird er Menschensohn wiederkommen auf den Wolken des Himmels oder mit den Wolken des Himmels. Und dann bin ich schon einen Schritt zu weit. Lass uns nochmal zurückgehen. Immer schön der Reihe nach. Matthäus 24. Dann steht hier im Vers 31, nachdem er das Zeichen gegeben hat, der Menschensohn, die Juden ihn gesehen haben, sich bekehren. Paulus sagt in Römer 11, Israel wird der Überrest Israels wird an einem Tag errettet. Und das ist dieser Tag. Wenn sie ihn sehen, Buße tun, werden sie an ihn glauben. Das in einem Augenblick, der Überrest Israels. Paulus, könnt ihr nachlesen, Römer 9 bis 11. An einem Tag wird das Volk errettet, der Überrest. Und das geschieht in dem Moment. Und nachdem sie Buße getan haben, ich denke, das geht im Bruch, das sind keine Abläufe von Tagen. Das ist ein kurzer Zeitraum. Und dann sagt Jesus, wird er seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Himmelsrichtungen her, Windrichtungen von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen. Diese Stelle wird immer auf die Entrückung der Gemeinde bezogen. Kann man, hab ich auch so gelehrt mal. Aber ich habe mich so... Ja, beschäftigt. Und der Herr sagt, lest mal, ich sage nicht, dass das nicht die Entrückung der Gemeinde ist. Aber wenn du das, der Herr hat zu mir gesagt, geh mal in die Zusammenhänge rein mit den alttestamentlichen Propheten. Hier spricht er die ganze Zeit in diesen Versen vom Volk Israel. Sie werden das Zeichen sehen. Er hat es ihnen prophezeit im Kapitel 26, ne? Matthäus 24, dass sie ihn sehen werden. Dann werden sie sich an die Brust schlagen, Buße tun. Und die, die dann Buße getan haben, werden durch die Engel Gottes von allen Himmelsrichtungen gesammelt werden, damit sie nicht unter das Gericht kommen. Wohlgemerkt, die Entrückung, die wird eingeläutet mit einer Posaune Gottes. Und die Toten werden zuerst auferstehen. Steht hier was davon? Nein. Steht hier was von Auferstehen der Toten? Nein. Bloß, dass die Auserwählten gesammelt werden. Und bei der Entrückung liest du auch nichts von Engeln, die dann die Menschen aufsammeln und so weiter. Sondern du wirst im Bruchteil von einer Sekunde verwandelt bis bei ihm. Diese Stelle, dass mit einem starken Schofarschall oder Posaunenschall er seine Engel aussendet und seine Auserwählten sammelt von einem Ende des Himmels und bis zum anderen, findest du, ich habe es bisher 2 oder 3 Mal in den alttestamentlichen Propheten gefunden. Exakt dieselbe Stelle. Und dort in den alttestamentlichen Propheten steht geschrieben, dass gibt ja immer noch 10 verlorene Stämme Israels, ja? Die seit 721 vor Christus noch verschollen sind. Es ist nur aus dem Stamm Manasse sind, glaube ich, ein paar Juden zurückgekehrt, indische Juden und äthiopische Juden, ich weiß gar nicht, Ephraim ist auch so ein anderer Stamm, nicht Juda, aber die 12 Stämme Israels sind noch nicht vollständig in Israel. Hauptsächlich der Stamm Juda und Benjamin. So, das heißt, ein Großteil der 10 Stämme leben immer noch in der Zerstreuung. Und da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen und Ideen davon, glaubt keiner von denen. Die Afrikaner behaupten, sie sind die verlorenen 10 Stämme Israels. Die Cherokee-Indianer haben das behauptet, haben Bluttests gemacht. Die Dakota-Indianer haben das behauptet, weil sie irgendwelche Steine gefunden haben in der Prärie mit hebräischen Schriftzeichen. Sie wären die Nachfahren der 10 Stämme und so weiter und so fort. Lass die ganze Spekulation mal beiseite. Es gibt auch Christen, die behaupten, ich habe in meinem Blut das Blut der 10 Stämme, eines der 10 Stämme Israels. Spielt es eine Rolle? Nein. Weil was spielt für uns eine Rolle? Wir haben das Blut Jesu Christi, des Messias, der Juden in unserem Adern, durchs Abendmahl. Ne? Teil an seinem Blut. Amen. Ist doch viel besser, oder? Aber diese 10 Stämme Israels sind immer noch unter Zerstreuung. Und in Ezekiel 36 steht geschrieben, wenn der Messias zurückkehrt, das sind alles Prophezeiungen, Erwartungen, die die Juden hatten, bis zum heutigen Tag. Wenn der Messias kommt, wird er die verlorenen Stämme Israels aus den Nationen sammeln. Nur er kann die verstreuten Israels zusammenbringen. Und es gibt schon, ich gehe mal spontan in die Sachen rein. Ich kann euch die Schriftstellen noch nachreichen. Aber Hesekiel 36, in den ganzen Kapitel kannst du es nachlesen, dass der Messias die verstreuten Stämme zurückbringt. Nur er. Und er sammelt sie von einem Ende des Himmels zum anderen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Damit sie nicht unter das Gericht kommen. Und wenn Jesus wieder zurückkehrt, sichtbar, ist die Brautgemeinde mit ihm dabei. Wenn die Brautgemeinde zurückkehrt mit Jesus, die Brautgemeinde ist mit Jesus dabei. Ich gebe euch 2 Schriftstellen, eine aus dem Alten Testament, damit du dir sicher bist, wenn du mit Jesus bereit bist und mit ihm zurückkehrst, zu ihm entrückt wirst, wirst du mit ihm auf die Erde auch zurückkehren, wenn er kommt, um seine Füße auf den Ölberg zu setzen. Sacharja 14, Vers 5. davor spricht Jesus, dass er auf den Ölberg zurückkehrt, da wird sich in der Mitte spalten und so weiter. Und dann sagt er in Vers 5, im zweiten Teil, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Zacharja 14, Vers 5. Und dasselbe steht in der Offenbarung. Kapitel 17, Vers 14. Wieder, versteht ihr, ich vergleiche das gerne. Eine alttestamentliche prophetische Aussage, wo finde ich das im Neuen Testament wieder? Darum sage ich ja, du kannst die Offenbarung nicht verstehen, wenn du die alttestamentlichen Propheten nicht vorher gelesen hast, verstanden hast. Und hier steht im Zacharja 14, Vers 5, dann wird der Herr, mein Gott, kommen, also der Messias und alle Heiligen mit ihm. Was sagt die Offenbarung, Kapitel 17, Vers 14? Dann steht hier, die 10 Könige und der Antichrist werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm, also Jesus, wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und die Gläubigen. Amen. Es werden Engel mit ihm kommen, sicher, himmlische Herrscher. Aber hier steht genau dasselbe, was in Zacharja 14 steht. Mit ihm, wenn Jesus zurückkehrt, um gegen den Antichristen sein Herr Krieg zu führen, am Ende der 3,5 Jahre, der letzten, sind mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Amen. Ich habe immer gesagt, Jesus, dort werde ich dabei sein. Mein weißes Pferd ist schon bereit im Himmel. Und ich ordne mich ein, wo er mich hinhaben will. Weil er ist ja der General, weißt du, den musste ich dann schön einordnen. Du kannst nicht sagen, ich will auf der ersten Reihe sein, um alles gleich zu sehen. Das legt er fest, aber ich will dort mit dabei sein. Amen. Versteht ihr? Ende der Bedrängnis, Finsternis, Zeichen des Menschensohnes. Die Juden bekehren sich in einem Augenblick. Dann sammelt er sie, damit sie nicht unter das Gericht kommen. Und dann geschieht das, was in Offenbarung 19 steht, ab Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet, ein weißes Pferd darauf saß, da heißt treu und wahrhaftig, Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Das ist Jesus, die ganze Stelle, die Heere des Himmels folgen ihm. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, damit er die Heidenvölker schlage. Das heißt, er selbst wird gegen Antichrist und das Herr kämpfen. Wir sind einfach nur Zuschauer, wir sind mit dabei. So erst der König der Könige, der Herr aller Herren. Und dann geschieht das, was hier in Offenbarung 19 steht, ab Vers 11 bis 21, ist dasselbe, was in Zacharja 14 steht. Ne? Das ist wieder kompatibel. Es ist genau dasselbe, bloß deutlicher erklärt. Dass Jesus den Antichristen dann und der falsche Prophet, das sind die einzigsten Menschen, die lebendig in den feurigen See geworfen werden. Die werden nicht erst sterben, sondern werden gleich dort in diesen Feuersee geworfen. Vers 20 steht das. Und die dann gegen Jerusalem gezogen sind, das Herr des Antichristen wird mit dem Schwert, was aus dem Mund von Jesus ausgeht, wird es, werden sie alle ins Jenseits befördert, sagen wir so. Versteht ihr? Und dann ist das Gericht und dann wird Jesus die Erde mit Feuer richten und dann wird er seinen Thron Jerusalem aufrichten. Die mit ihm kommen, sind die, die bereits entrückt worden sind. Die berufenen, auserwählten Treuen und die auferstandenen Gerechten. Dann, das ist die erste Kategorie von Menschen, mit denen Gott umgeht in der Endzeit. Entrückung. Die zweite Kategorie ist der Überrest Israels, der durch die ganze Läuterung geht und der wird durch das Zeichen des Menschensohns, das sind ja auch Juden, die gottesfürchtig sind, aber den Messias noch nicht angenommen haben, werden in einem Augenblick Buße tun und sich zu ihrem Messias, den sie durchstochen haben, bekehren. Wie gesagt, ich habe euch drei Schriftstellen gegeben. Dann sendet Jesus seine Engel aus, um diese zu sich zu holen. Wo auch immer hinzuholen, vielleicht auch zu sich, steht nicht genau hier. Auf jeden Fall entgehen sie dem Gericht, weil wenn Jesus mit seinem Herr herunterkommt, wird die Erde durch Feuer gerichtet. Und dann geht er mit der dritten Kategorie von Menschen um. Denjenigen, die dem Evangelium widerstanden haben. Sie kommen unter das Gericht. Und uns, den Nachfolgern Jesus Christus, ist die gute Hoffnung gegeben, dass Jesus Christus kommt, um uns vor dem kommenden Zorngericht zu erretten. Die treu sind, die bereit sind, werden errettet werden. Die nicht bereit waren, also die gottesfürchtigen Juden und die Christen, die nicht bereit waren, die zurückbleiben, gehen durch diese Bedrängnis. Und die Gottlosen werden am Ende gerichtet. Das sind die drei Kategorien. Das war schon seit hunderten Jahren von vor Christus das jüdische Verständnis über die Endzeit durch die alttestamentlichen Propheten. Und wenn du das nicht auseinander dividierst, kommst du in Verwirrung. Wenn du darfst das nicht vermischen. Amen. Und ein Extrembeispiel, ich habe es im Leitertreffen angesprochen, die haben mich gebeten, das doch mal öffentlich zu sagen, muss ich schon mal ansprechen. Und zwar sind viele gute Dinge, die wir von Anna Mendes gelernt haben, das sage ich nicht, das sind viele gute Dinge, sehr gut. Aber was die prophetischen Aussagen betrifft auf die Endzeit, Hände weg, das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Und es ist eine Lehre, die nicht von Gott kommt. Ich habe das alles gesehen, es ist vor 6 Jahren, hat sie das gepredigt, kannst du alles nachlesen oder nachhören. Und da hat sie gesagt, alles, was an prophetischen Worten hier in der Bibel steht, nicht nur die alttestamentischen, sondern auch die neutestamentischen prophetischen Worte, bis hin zur Offenbarung, hat sie gesagt, haben sich 70 nach Christus alles erfüllt. Stimmt das? Nein. Und dann sagt sie, und das ist, es ist nicht nur alleine so, auch Battle, Redding, Kalifornien sagen genau dasselbe. New Apostolic Reformation, diese Bewegung, die Kingdom Now Bewegung, sagen alle dasselbe. Es hat sich alles 70 nach Christus erfüllt, die Offenbarung. Und jetzt brauchen wir für diese Zeit neue Offenbarungen. Und deswegen sind es nur die auserwählten Propheten, die im Geist in den Himmel gehen, die auf prophetischen Offenbarungen dort empfangen und der Gemeinde weitergeben. Nur das ist das Prophetische für heute. Und was kommt dort rein? Falsche Geister. Weil dann ist die klare Aussage getätigt worden, du kannst nichts mehr am Wort Gottes nachprüfen, weil sich das alles schon erfüllt hat. So, und dann kannst du sonst was reinbringen und die Leute nehmen das an, weil es ja nicht mehr am Wort Gottes geprüft werden darf oder kann. Das ist eine gefährliche Aussage, wovor man nur warnen kann, weil dann geht man in die Irre. Der Bruder, von dem ich eingangs erwähnt habe, der mit Jesus dort unterwegs war, hat als erstes die Entrückung gesehen oder beziehungsweise die Nachwirkung. Dann das Gericht, was auf die Erde kam. Er hat aber auch gesagt, und das stimmt mit anderen prophetischen Aussagen überein, dass alle Kinder und jungen Teenager bis 14 Jahren waren alle weg. Die wurden alle mit entrückt. Ich habe das von Säuglingen und Kleinkindern gehört. Ne? Die Entbindungsstationen sind dann alle leer, weil Jesus sie alle mitnimmt und sie bewahrt vor der Bedrängnis, vor dem Gericht. Weil Kinder sind nicht rechenschaftspflichtig vor Gott für ihr Verhalten. Sie stehen noch unter der Autorität und der Erziehung und geistlichen Autorität der Eltern. Und deswegen kommen sie nicht in das Gericht. Gott ist barmherzig. Und er hat gesehen, dieser Bruder, dass alle unter 14 nicht mehr da waren. Alle mit weg. Und dann hat er gesehen, wie in Berlin die Nationen zusammengekommen sind, die führenden Vertreter der Nationen. Und dann gab es eine Person, die aufgetreten ist in Berlin, die dann alle an den Roundtable versammelt hat. Und die Präsidenten der Nationen wurden total aufgelöst, weil Chaos auf der Erde herrschte. Der hat gesagt, mit Jesus ist er an die einzelnen Stationen der Bedrängnis reingegangen. oder Jesus hat ihn dort reingeführt und er sagt, er hat das alles mitgefühlt. Was du dort fühlst, ist, wenn die Gemeinde weg ist, ist der Friede von der Erde verschwunden. Der Shalom, der Friede ist weg. Bisher hat ja jeder, auch der gottloseste Sünder auf der Erde, hat er bestimmte Momente in seinem Leben, wo er einen inneren Frieden verspürt. Und das ist alles weg. Weil die Gemeinde weg ist, der Heilige Geist ist auch noch am Wirken, aber der Heilige Geist in der Gemeinde ist weg. Da sagt er, du spürst keinen Frieden mehr, nur noch Verwirrung, Chaos, Durcheinander, vollkommene Verwirrung. Also der Frieden ist weg. Und die Leute suchen nach einem Frieden. Und diese Figur, die dann aufsteht, das ist der Antichrist, er verbreitet einen Frieden, eine Sicherheit und eine Ruhe, nach dem die Menschen suchen. Aber das ist alles eine teuflische Eigenschaft des Friedens. Und sie klammern sich an ihn und wollen von ihm eine Lösung finden. Und als erstes gibt er über die ganzen Fernsehkanäle weltweit die Nachricht weiter, diese Christen, die von den Aliens entführt wurden, waren rebellische Menschen, die in unserer jetzt anbrechenden Weltordnung kein Zuhause haben. Wir mussten sie vorher verbannen. Ich habe es euch mal gesagt, dieselben Aussagen liest du in esoterischen Lehrbüchern, die von Channeling, ne, durch gechannelte Führerdämonen weitergegeben wurden. Also Satan bereitet die Menschheit jetzt schon darauf vor, wenn die Entrückung geschieht, die einzigste Erklärung ist, wir haben sie weggebeamt, also verbannt von der Erde, durch die Aliens entführen lassen, weil sie nicht das Bewusstsein haben, weil sie rebellisch sind, in unsere zukünftige Ordnung nicht reinpassen. Und Jesus hat dem Bruder noch ein Zeichen gegeben und er hat zu ihm gesagt, bevor die Entrückung stattfindet, geschehen drei Dinge. Es stimmt alles mit den Bibelstellen überein. Also die ganzen Naturkatastrophen, die häufen sich ja dermaßen. Ich kriege fast jeden Tag von dem Amir Safadi her, kriege ich eine Nachricht, eine Flutkatastrophe hier, eine Flutkatastrophe da. Aus Griechenland, Spanien, Oman, unten in der arabischen Halbinsel, wo nur Wüste ist, Libyen. Dort gibt es Flutkatastrophen. Saudi-Arabien, gestern wird eine Nachricht in Indien. Viele Tote durch Flutkatastrophen. Also diese ganzen eine Liste von Erdbeben, die du in Medien gar nicht mehr hörst. Und das heißt, dass die Natur ist am Schäken und diese ganzen Dinge, die Jesus beschrieben hat, geschehen. Das ist das eine. Und dann sagt Jesus, und darum hat er diesem Bruder gesagt, jetzt soll er an die Öffentlichkeit gehen damit, weil das genau mit dem übereinstimmt, was ich eine Woche vorher von zwei anderen Aussagen von zwei anderen Brüdern bekommen habe. Dass eine Zeit der weltweiten Erschütterung vor uns liegt. Dass die Christen aufwachen müssen aus ihrem Schlaf. Und das sind prophetische Warnungen, sich vorzubereiten. Und wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, machen wir nächste Woche weiter, über das Priesteramt, Gott zu dienen, im Allerheiligsten, in der Stiftshütte, ihm Dienst darzubringen. Dann sind wir geborgen in seinem Schutz, egal was auf der Erde passiert. Und dieser Bruder hat von Jesus 2014 dasselbe gehört. Bevor Jesus kommt, wird er eine weltweite Erschütterung, wie das ausschaut durch Finanzcrash oder Kriege, Bürgerunruhen, definitiv, wie es in Afrika jetzt ständig stattfindet, werden die Präsidenten durch Militärs abgelöst. Und diese ganzen Dinge werden zunehmen. Und Jesus hat zu diesem Bruder gesagt, wenn du dein Kind früh wächst, es muss in die Schule. Aber es sind diejenigen wie unser Bochi, die gar nicht so gerne aufsteht. Ne? Und was macht da die Mama? Sie ruft, klopft an die Tür. Steh auf. Das Kind legt sich auf die andere Seite, Wecker ausgedrückt, schläft weiter. Und dann die Zeit verrinnt, die muss ja pünktlich in die Schule, ne, das Kind. Was macht die Mutter dann, wenn das Kind nicht mehr hört auf einen Ruf? Genau, es shakt, es schüttelt das Kind, rüttelt es wach, bis es die Augen aufschlägt und sagt, okay, heute ist wieder ein wunderschöner Schultag. Also das Kind kommt erst dann zum Erwachen, nachdem es die Mutter geschüttelt hat. Und so hat Jesus gesagt, so muss ich das mit meiner Gemeinde tun. Ich habe über Jahre einen Weckruf erschallen lassen. Und meine Gemeinde schläft immer noch, der größte Teil. Und durch diese weltweite Erschütterung, die dient dazu, ist kein Gericht. Nicht Gerichte kommen erst in der Offenbarung, wenn die Gemeinde weg ist. Die Erschütterungen dienen dazu, um die Gläubigen wach zu rütteln. Und dann sagt Jesus, und das hat dieser Bruder auch gesehen, war mit Jesus im geistlichen Bereich, hat das himmlische Jerusalem gesehen, den Himmel, wunderschön, sagt er. Und dann sind Scharen von Engeln aus dem himmlischen Jerusalem gekommen mit Mänteln, mit Geschenken, mit Herrlichkeit, Kriegsengel, die alle für die letzte Zeit, für die letzte Ernte, für die letzte Generation der Gemeinde vorbereitet ist im Himmel. Und dann hat er eine riesige Welle gesehen von Herrlichkeit Gottes, die bereit war, auf diese Erde runterzubrechen. So, und das heißt, Jesus sagt, durch diese Endzeit-Salbungen, Begabungen, Herrlichkeitsausgießung meines Geistes, die alles übertreffen werden, was jemals in der Kirchengeschichte geschehen ist, das ist für die letzte Zeit vorbereitet, werde ich weltweit es tun, um die Menschen nochmal mit meiner Liebe zu mir zu ziehen. Es ist eine letzte Chance für Menschen, durch meine Liebe, die ich ausgieße, und meine Herrlichkeit, sie zu mir zu ziehen, dass sie Buße tut, damit sie bei meiner Braut mit dabei sind. Und er sagt, das Einzige, was die Gläubigen, die Heiligen auf dieser Erde als Voraussetzung brauchen, damit sie Teil der Erntearbeiter werden, ist einfach die Bereitschaft, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Sagst du, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Das ist die einzigste Voraussetzung in unseren Herzen. Natürlich ein sauberes Herz, all die Dinge, die wir die ganze Zeit gesprochen haben, aber auch die Bereitschaft, Herr, gebrauche mich. Und er hat dort Dinge gesehen wie Hausfrauen, Kinder, Teenager, Omis und Opis, ältere Leute. Nicht geistliche Leiter auch, aber hat ganz normale Christen gesehen, die auf die Straße gegangen sind, Leute aus ihren Rollstuhlen rausgeholt haben, Zeichen, Wunder sind geschehen, die haben das Evangelium gepredigt, die Menschen sind auf ihre Knie gegangen, haben Buße getan. Diese Dinge liegen vor uns. Und Jesus hat zu ihm gesagt, das ist das, was er gesagt hat in Johannes 12, ihr werdet dieselben Werke tun wie ich und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und das ist nicht für einzelne Männer Gottes oder Frauen Gottes vorgesehen, sondern für alle seiner Brautgemeinde, die sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und das ist die Ermutigung, dass wenn weltweite Erschütterungen auftreffen, manche haben das aufs nächste Jahr schon bezogen, viele, wenn das kommt, dann sei in der Stiftshütte Gottes, in seiner Geborgenheit, diene ihm beständig und sage, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und der Herr wird dich gebrauchen, Albrecht, auch du, ne? Du wartest ja schon lange drauf. Du wartest ja schon lange drauf. Ne? So, du wirst nicht abgeholt vom Herrn, bis das passiert ist. Amen. Genau. Und der Herr wird jeden Einzelnen gebrauchen, um Menschen zu ihm zu führen. Amen. Und dann wird das Ganze aber genauso geschehen wie in der Apostelgeschichte und in der gesamten Kirchengeschichte, dann wird Verfolgung kommen. Dieser religiöse, humanistische Geist, die Dämonen in den Menschen werden dagegen aufstehen und werden die Gemeinde verfolgen. Und irgendwann, wenn dieser Prozess, diese letzte Ausgießung des Geistes und die Verfolgung geht oder dauert an, bis Jesus dann plötzlich mal wiederkommt. Und dann hat er diese ganzen Dinge miterlebt, was dann während der Trübsal noch geschehen wird. Die Christen, die nicht bereit waren. Es waren Tausende, die er gesehen hat, von Christen, die nicht mit entrückt wurden, weil sie nicht bereit waren. Die waren verwirrt, die waren total durcheinander und die waren voller Wut und Zorn. Wisst ihr auf wen? Auf ihre geistlichen Leiter. Manche haben Gott angeklagt, aber die meisten waren zornig auf Gott. Aber die meisten hatten Wut, die wollten ihre geistlichen Leiter umbringen. Weil Jesus hat zu ihm gesagt, die jetzt diese falsche Gnade predigen, dieses Hypocrisy-Evangelium. Nur Gnade, nur Liebe, nur Barmherzigkeit, die mein Volk nicht vorbereiten, sich durch Buße, Heiligung, Reinheit des Lebens und des Herzens sich vorzubereiten, die mit allen möglichen weltlichen Dingen beschäftigt sind, diejenigen werden zurückbleiben. Und diejenigen, die dieses seichte, falsche Evangelium predigen, werden ebenso zurückbleiben. Er hat Fernsehevangelisten gesehen, hat keinen Namen genannt, die zurückgeblieben sind, weil sie das falsche Evangelium gepredigt haben, die Leute nicht vorbereitet haben. Ich habe euch vor längerer Zeit mal gesagt, manchen ist es vielleicht zu kräftig, was ich da manchmal sage, also Warnung ist so, aber eines Tages werdet ihr mir es vielleicht danken. Das ist dann, dass wir bereit sind. Jeder Einzelne von uns. Und dann sind die Christen geflohen. Die haben sich in Berghöhlen versteckt. Dann wurden Drohnen ausgesandt. Bienenschwärme von Drohnen. Die haben die ganze Welt überwacht. Die haben auf Körpertemperatur reagiert. Auf alles. Die Christen haben sich Höhlen gebuddelt in den Bergen, um dort zu überleben. Viele sind erfroren oder verhungert. Und die gefasst wurden von dieser Armee, diesem Geheimdienst des Antichristen, die wurden dann immer vor die Wahl gestellt. Entweder er nimmt das Mahlzeichen an oder Kopf ab. Und dann hat er dasselbe Schwert, was die ISIS gebraucht, die Moslems, dieses muslimische Henkerschwert, das geht auch ein Stück gerade und dann hat es so einen letzten Halbkreis, so einen Bogen. Und mit diesen Dingern haben die dann die Christen, die standhaft geblieben sind, geköpft. Und da hat solche Szenen, hat Jesus ihm zugetraut, mitzuerleben. Und er hat auch gesehen, dass die, die das Mahlzeichen angenommen haben, auf der Stelle in ihrer Persönlichkeit verändert wurden. Auf der Stelle. Deswegen steht in der Offenbarung, es gibt die deutliche Warnung, nehmt das Mahlzeichen des Tieres weder an die Stirn noch die Hand, weil wer es annimmt, für den gibt es keine Chance der Buße mehr. Und er hat das miterlebt, wie die Leute, die das angenommen haben, eine sofortige Bewusstseinsveränderung hatten in der Persönlichkeit. Die liefen dann wie Zombies rumher. Die haben, kannst du so machen, die haben gar nicht reagiert. Die hatten keinen Willen mehr und keine Emotionen. Wo vor ihren Augen Leute geköpft wurden, Christen, die standhaft wurden, die Christen, die das Mahlzeichen angenommen haben, zeigten keinerlei Emotionen, keinerlei Reaktionen. Die haben das gar nicht wahrgenommen. Eine vollkommene Bewusstseinsveränderung. Und durch dieses Mahlzeichen, es hat elektromagnetische Signale ausgesandt, das war dann verbunden mit den Drohnen, mit einem Signal konnten die Leute fremdgesteuert werden. Und auch in ihren Emotionen, in ihren Gedanken. Er hat gesehen, wie ein Mensch, der das Mahlzeichen hatte, der das nicht verkraftet hat, ein Chaos, der wollte sich von der Brücke stürzen. Und sofort gab es einen elektromagnetischen Impuls durch dieses Mahlzeichen, bumm, Gedankenveränderung, ist er wieder nach Hause gegangen. Und er sagte jetzt, durch Corona und Impfung haben wir auch manche Infos da gekriegt, aber er sagte, durch diese ganze Entwicklung jetzt, wo ein großer Wissenschaftler, ein reicher Mann in Amerika dran ist, das zu entwickeln, diese Nanotechnologie, sagt er, dadurch ist das alles möglich. Und unter anderem hat der Herr ihm jetzt gesagt, er sollte das mal darüber sprechen. Er hat auch gesehen, wie der Antichrist da im Tempel gesessen hat in Jerusalem, wie das ausschaut und wie ein jetzt bekannter Mann, ein religiöser Führer, zu einer Seite stand und einer zur anderen Seite. Meines Erachtens nach, da hat er gesagt, wer? Meines Erachtens nach ist der Papst, der eine und der andere, weiß ich nicht. So, und er hat dieser Antichrist die Anbetung empfangen. Das mal dazu. Jesus hat ihm diese einzelnen Stationen der Trübsal mal gezeigt. Und dann hat Jesus ihm noch ein Zeichen gegeben und hat gesagt, also die Erschütterung, die Endzeit, Ausgießung des Geistes, die letzte Ernte. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn du hören wirst, dass in den Medien weltweit immer mehr von Aliens und UFOs die Rede ist, dass sie Menschen entführen, dann ist meine Wiederkunft nicht mehr weit. Oder die Entrückung. Weil Satan die ganze Welt darauf vorbereitet, um diese Erklärung parat zu haben, dass Aliens die Christen entführt haben. Du wirst dann immer mehr von diesen Dingen hören in den Medien. Was hat die NASA vor kurzem erst eine Abteilung gegründet, um öffentlich über UFO-Erscheinungen, dass das alles wahr ist und über Aliens öffentlich zu berichten. Aber schaut es einfach nach. Aber diese Dinge sind einfach nur Zeichen. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Amen. Und jetzt komme ich nochmal zu dieser Aussage aus Epheser 5. Vers 14 bis 17. Und ich habe gesagt, das letzte Mal, das ist eine exakte Aussage eines Tempelgebets, was der Priester in Jerusalem jedes Jahr zum Yom Tahor, also zum Posaunenfest, gebetet hat. Und ich lese euch erstmal dieses Gebet des Priesters vor, was er schon seit Hunderten von Jahren jedes Jahr gebetet hat, vor Christus schon. Und dann mal diese Aussage von Paulus. Da wird er merken, Paulus zitiert hier das Gebet eines Priesters zum Posaunenfest. Ich lese euch mal die Originalaussage. Ich muss mal fix übersetzen ins Englische, ins Deutsche. Und da steht hier, was der Priester immer gebetet hat, während des Fests der Trompeten. Erwache, der du schläfst, von deinem Schlaf. Steh auf, der du schläfst. Überprüfe dein Leben, tue Buße und erinnere dich an deinen Schöpfer. Verlasse alles Vergängliche, schau in deine Seele und verbessere deine Wege. Verlasse alle bösen Gedanken und alle bösen Wege. Wie gesagt, das war das Tempelgebet. Und was schreibt Paulus hier? Vers 14, darum heißt es, in der King James Übersetzung heißt es, darum sagt er, wer sagt es? Wiederum der Priester. Und jetzt die Aussage, wache auf, da du schläfst, steh auf aus den Toten. Ist genau dasselbe. So wird der Messias dich erleuchten. So seht nun darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und ich denke, das ist eine ganz klare Aussage zu diesem Weckruf, den der Herr schon seit Jahren erschallen lässt an seine Gemeinde, wo er dann in absehbarer Zeit, wo Jesus nochmal nachlegt, um seine Gemeinde wachzurütteln durch Erschütterungen, die weltweit geschehen werden. Und das hat das ganze Ziel, damit wir wach werden, die wir schlafen, aufstehen von den Toten, dass Christus uns erleuchtet und dass wir darauf achten, wie wir mit Sorgfalt unser Leben führen, nicht als Unweise, sondern als Weise, unsere Zeit, die Tage, die uns gegeben sind, auskaufen, denn sie sind böse. Und Vers 17, darum seid nicht unverständlich, seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Dass wir danach fragen, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Dass wir bereit sind, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Das muss unsere oberste Priorität werden. Ohne Druck, ohne Furcht, wie ich schon sagte, gezogen mit seinen Seilen der Liebe. Das zu tun, was eine Schwester zum Gebetsabend gebetet hat. Herr, setze den Rotstift an in meinem Leben. Und streiche alles raus, was mich hindert, dir nachzufolgen. Und das war ein sehr passendes Gebet. Das passt genau, war im Geist und das passt genau in unsere Zeit. Und das kannst du, und am Mittwoch haben wir auch ein paar hier vorne Buße getan, um die erste Liebe wieder herzustellen. Und betet, mach das zu deinem eigenen Gebet, das passt zu diesen Versen hier. Herr, setze den Rotstift an in meinem Leben und streiche alles raus, was mich hindert, dir nachzufolgen, was mich hindert oder abhält, bereit zu sein, wenn du kommst. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns klar warnst, aber auch diese Warnung auch mit dieser starken Hoffnung verbunden ist, dass du dich der Welt nochmal zuwendest, nicht mit Gericht, sondern mit Gnade. Dass auch diese Erschütterungen, die kommen werden, Zeichen deiner Gnade sind, um deine Gläubigen, aber auch die Welt aufzuwachen. Und Herr, wir sagen dir auch, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst in der letzten Ernte, um so viel wie möglich Menschen noch zu dir zu führen. Und bitte gib uns die Gnade, dass wir Verständnis haben, was dein Wille ist, dass wir dir dienen als Priester und dir diese Opfer darbringen, die dir gehören, dass du uns geborgen hältst in deiner Stiftshütte, in der Wohnstätte Gottes, in deiner Gegenwart. Und wir danken dir auch für diese prophetischen Aussagen. Danke, dass du uns einen klaren Blick gibst, Herr, und diese große Hoffnung auf deine Rückkehr, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, Jesus, und deine Wiederkunft herbeisehnen. Und wir danken dir, dass du kommst. Amen. Und Jesus, wir wollen dir nochmal so sehr danken, dass du uns erkauft hast durch dein Blut und dass du uns vor dem kommenden Zorngericht, alles was da steht in der Offenbarung, was auf diese Erde kommt, danke, dass du uns vorher errettest, dass wir nicht unter den Zorn Gottes kommen, sondern dass du uns erwählt hast zum Heil. Alle Ehre sei dir. Amen.